Apropos Brettspiele.
Wollen wir das Intro über Brettspiele reden?
Das ist das, ja, ne? Wir können das Intro auch anders hinpappen. Oder nee, hierhin.
Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Thomas, Stefan und Simon.
So, was? Habt ihr das gehört?
Ich glaube, das musste mal ausgesprochen werden.
Wir können ja nach dem kurzen Eklat über Magic kann ich ja noch eine positive Note reinbringen. Ich habe dafür auch nur zwei gespielt Spiele. Ich habe dank Simons Empfehlung haben wir vor zwei Wochen beziehungsweise vor zwei Folgen über Robot Quest Arena gesprochen, welches ich mir in der Folge noch selber direkt bestellt habe. Das ist angekommen mittlerweile, das haben wir auch mehrmals jetzt gespielt, tatsächlich super gut, also wirklich sehr gute Empfehlung. Und warum übrigens? Weil das ist ja wirklich schnell gespielt, macht trotzdem ganz viel Spaß. Eins der ersten Spiele, wo du diesen Eliminierungsfaktor eigentlich relativ gut rüberbringst, ja zum Teil es ein Vorteil sein kann, dass du selber alle Lebenspunkte verlierst, weil du eben den frischen neuen Einstieg wählst. Wir haben es zu zweit, zu dritt, zu viert gespielt. Zu viert natürlich am coolsten, aber auch zu zweit und zu dritt hat es uns immer viel Spaß gemacht. Das finde ich gut. Und das eine ist, wir haben es einmal im Familienkontext gespielt und einmal auf der Arbeit. Beides, also mit Erwachsenen, also beides. Also für mich, es ist ja ein eher simpleres Spiel. Trotzdem
Familienspiel,
aber super gut. Hab direkt die beiden Roboter noch zusätzlich bestellt, habt ihr gesehen.
Ja, da war ich schon ganz gesehen.
Neidisch. Ja, nein, also absolute Top-Empfehlung. Ist natürlich nicht ganz günstig mit den 70 Euro, aber dafür natürlich wirklich traumhaft schöne Roboter, super schönes Spielmaterial. Kann ich auch hier nur nochmal empfehlen.
Ja, von mir auch. Wir haben es ja auch angespielt auf dem Treff und war super. Die deutsche Version ist auch noch nicht ganz vom Tisch. Es gibt Gerüchte.
Aha.
Ja, steht auf BGG so ein Post.
Die Roboter, die ich bekommen habe, sind auf Deutsch.
Was? Ich wollte gerade sagen, ich sehe hier gerade auch tatsächlich einen Eintrag auf Deutsch.
Aha. Ja, bei Fantasy Welt gibt es den Eintrag auf Deutsch.
Aber es steht nicht, wer es macht.
Deine Roboter sind schon auf Deutsch?
Aber nochmal dazu, auch in der letzten Folge gesagt, das geht auf Englisch. Ne? Wer will, der wartet noch ein bisschen. Aber wir haben es auch mit den Kindern auf Englisch gespielt. Gute Ikonografie.
Also fantastisches Spiel. Also ich habe es auch, wir haben es ja dann, nachdem ich es besprochen hatte, hatte ich es ja nur zu zweit gespielt. Wir haben es dann im Spieletreff zu dritt einmal gespielt und einmal zu viert. Ich würde sagen, zu dritt würde ich es am schwächsten bewerten, weil dadurch hat sich so ein bisschen in eine Ecke verlagert. Zu viert fand ich es hervorragend. Also auch so von dem Aspekt her einfach Gaudi am Tisch. Ne? Und zu zweit ist es dann tatsächlich sogar recht taktisch und funktioniert auch hervorragend. Also für mich ist das ein definitiven Anwärter für einen, es wird wahrscheinlich dann doch eher Kennerspiel des Jahres werden, weil wahrscheinlich ist es doch ein bisschen zu kompliziert für reine Familien. Aber ja, also für mich ein absoluter Überraschungshit dieses Jahr. Ich bin dank euch drauf gekommen und habe dich jetzt dazu geführt. Ist doch auch wieder schön, wie wir uns immer gegenseitig influenzen hier.
Ja.
Robot Quest Arena auf jeden Fall.
Ja, also es fühlt sich zu kurz an, ne? Aber das ist ja eigentlich
das stimmt. Positives.
Ne? Das fühlt sich auch, immer zu kurz an und tatsächlich zu zweit noch mehr.
Jetzt würde ich genau
weiter. Ja, aber auch, weil man halt, gerade wenn das neu ist, das Deckbuilding sich anschauen möchte und sowas. Und das ist halt kein reiner Deckbuilder, wo du jetzt hier das mega taktierte Kombo-Deck zusammen machst, ne? Sondern du musst schon zwei, drei geile Karten ziehen, dann benutzt du die zwei, drei Mal, dann ist es schon zu Ende. Ne? Und alle sind traurig, dass es zu Ende ist, was für das Spiel spricht. Ne? Kennerspiel wird es wahrscheinlich als Skirmisher, also so ein Arena-Spiel habe ich, glaube ich, noch nie Empfehlungsliste gesehen. Ne? Also für mich persönlich cool. Auch. Ne? Das wäre natürlich cool, aber ich glaube, dafür ist es zu amerikanisch vom Designansatz her.
Zu amerikanisch vielleicht noch ein bisschen zu teuer für das, was es sein soll. Mal gucken. Ja. Können wir nochmal eine Folge drüber machen?
Aber kurz. Ich muss noch kurz loswerden. Was ich, jetzt hast du mich so aus dem Konzept gebracht. Ach so, es lässt sich tatsächlich ja die Länge auch variieren. Du kannst ja auch tatsächlich sagen, ich nehme 2 blaue Cubes mehr rein, 2 Respawns quasi. Das ist möglich. Das werden wir das nächste Mal auch austesten zu zweit, weil ich finde, zu zweit war es noch viel kürzer als zu viert. Aber es ist wirklich auch so Star Realms mäßig. Du hast krasse Karten in deinem Deck, die auch richtig Spaß machen zu spielen. Und da geht es nicht um Deckoptimierung, irgendwelche Karten groß rauszuwerfen oder sonstiges, sondern es geht wirklich darum, Spaß zu haben. Und das ist der Kernaspekt des Spiels. Definitiv von uns drei eine Empfehlung.
Startet der Thomas mit seinem ersten gespielt.
Okay, ja, ich starte. Das wird wieder lang werden, Stefan. Ich muss weit ausholen. Ich habe nämlich ein Spiel, das ist wieder so ein Moment, wo man als geneigter Zuhörer denkt, jetzt hat er wieder endgültig den Verstand verloren. Mein Spiel hat 2 Bewertungen auf BGG gehabt, als ich es mir gekauft habe. Mittlerweile hat es 3, die dritte ist von mir. Zwar ist die Rede von Struggle for Zorn, The Red Blight. Ein semi-kooperatives Tower-Defense-Spiel. Und ich muss weit ausholen, weil ich erklären muss, von wem es ist und wie ich drauf gekommen bin. Es ist nämlich unter anderem von Hermann Luttmann, ich glaube, er ist Amerikaner mit deutschen Wurzeln. Ne? Der hat natürlich den letzten Hit gemacht, The Plum Island Horror, so rum. In letzter Zeit zu großer Bekanntheit gekommen als kooperatives Tower-Defense-Spiel auf einer Insel, wo man praktisch so eine Zombie-Ausbruch bekämpfen muss. Der Simon hat ausführlich darüber berichtet. Mhm. Und ich habe das Spiel recherchiert und dann auf der Verlagsseite Struggle for Zorn gesehen. Und das ist nun eine Fantasy-Variante mit einer gewissen Merkmalen, einer geteilten DNA mit Plum Island Horror, das mir, ich habe es mit Simon gespielt, gut gefallen hat. Ich muss kurz, und das könnte jetzt ausufern, aber kurz sagen, warum ich es nur gut und nicht großartig fand, es war halt auch immer ein Koop. Ich bin kein großer Koop-Spieler. Wenn da Semi-Koop dran steht, ist es für mich schon wieder was anderes. Und ich fand das System gut und thematisch fand ich es auch gut, mit ein paar kleinen Abstrichen, die ich gleich noch erwähnen muss. Dann dachte ich mir, wenn man das System jetzt Semi-Koop macht und Fantasy, ich bin ja für ein generisches Fantasy-Setting immer zu haben, das musste ich ausprobieren. Ne? Bei Plum Island Horror haben mich so thematisch sonst noch ein paar Sachen gestört, zum Beispiel, dass die Insel mir zu groß war, persönlich. Ne? Also ich dachte, das wäre... Ich hätte so eine kleine weiße Haiinsel erwartet, mit so einer Hütte und einem einsamen Leuchtturm und so weiter, aber das ist ja eine ganze Stadt darauf. Das heißt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Insel ist nur eine Insel, um das mit den Fähren und so zu machen und praktisch das mit den Hubschraubern, dieses Retten darzustellen. Ne? Aber die ganze Map sieht ja nicht aus wie eine Insel, da ist ja eine ganze Großstadt drauf. Das war mir ein bisschen zu
urban. Weil es gibt ja auch große Inseln. Also,
es geht einfach um meine Erwartungen.
Ja, ist dabei, ja in Ordnung.
Und, und auch die thematischen Beats mit den nackten Reality Stars da, das war so ganz witzig, aber es kam thematisch jetzt nicht so krass durch. Ist ein gutes Spiel.
Ja.
Ich kann das nicht so lange ausholen. Ich freue mich auch, die Art, wie ihr Spiele macht, sonst hätte ich mir das ja nicht weiter angeschaut.
Muss man ja auch sagen, sein größtes Werk ist ja auch Dawn of the Zeds.
Mhm.
Ne? Mittlerweile out of print leider, aber auch ein ganz, ganz fantastisches Tower Defense Game. Habe ich hier auch schon häufig gespielt. Genau, also dieses Tower Defense ist auch was er häufig gemacht hat.
Mhm, genau, ne? Und das ist bei Struggle for Zorn auch so. Er hat noch 2 Co-Autoren dabei. Weiß jetzt nicht, was von denen noch mit reinkommt, aber die Story dahinter ist praktisch so: Man hat auch so ein viereckig anmutendes Tal, nur auf so eine Fantasy-Map sieht es ein bisschen natürlicher aus als bei der Inselform. Und man kommt von unten rein. Oben ist irgendwie so eine dämonische Plage. Der König hat den 5 Häusern des Landes gesagt: Kümmert euch bitte drum. Und wer das von euch am besten macht, der kriegt bei mir einen guten Job ab am Ende. Das ist der Semi-Koop-Part. Das heißt, wir schicken unseren Anführer rein mit einem Zauberer. Es gibt einen militärischen Kommandanten und Magie-User und unsere Truppen. Es gibt Pikeniere, Reiter, Archer und so weiter. Und wir haben so eine kleine Warband, so eine kleine taktische Truppe praktisch, fangen unten im Süden der Map an und müssen da langsam aufräumen. Ne? Es gibt eine einfache KI, die weitere Monster spawnt. Es gibt so Monster-Nester praktisch, in denen Schätze sind, die wir finden müssen. Das sind so Relikte, die wir bergen müssen. Die haben Geiseln genommen und alles Mögliche. Und wir müssen dieses in diesem Tal aufräumen. Und ich habe es jetzt 2,5 Mal gespielt, 2-mal Solo, meine 0,1er-Quote ausgefüllt. Das hat fantastisch viel Spaß gemacht, schon dieses System zu erforschen. Es sind 54 Seiten Regeln, die aber klar strukturiert sind. Das heißt, es geht mehr in Seiten Wargame, die ihre eigenen Schwierigkeitsgrade haben und sowas. Aber es lohnt sich, sich in dieses System zu vertiefen. Ich habe noch nichts gesehen, was das so macht, was man ja so aus Computerspielen, so aus Banner Saga oder Battle Brothers heißt die, glaube ich, kennt, dass man mit so einer Söldnertruppe durchs Land zieht und für Ordnung sorgt oder auch nicht. Und ich kann jetzt nur einen Ersteindruck davon geben, ne, dass mir das sehr, sehr gut gefallen hat. Dieses Taktieren mit den einzelnen Truppentypen, epische Magie-Elemente, Magier, die man aufleveln kann, da steckt eine ganze Menge drin. Ressourcen, Spiel dabei noch, genauso wie bei Plum Island Horror. Ne, in den Nachtphasen muss man alle Leute versorgen und so weiter. Hat mir sehr gut gefallen. Ich kann es kaum erwarten, den semi-kooperativen Part davon auszuprobieren, der sehr Freeform-artig ist. Das heißt, man kann theoretisch auch die anderen Leute angreifen und wie man jetzt zusammenarbeitet oder den anderen in den Rücken fällt oder den anderen praktisch die dicken Bossmonster wegschnappt, um selber die Glory-Punkte dafür zu bekommen. Wie das funktioniert, weiß ich noch nicht. Der Grundaufbau und die Optik davon gefallen mir sehr gut. Ich muss davon noch weiter berichten. Aber das ist so mein Ersteindruck von einer unbekannten Perle, meiner Meinung nach.
Eine Frage: Wenn du ein Spiel hättest, welches dem am ähnlichsten ist, wo du sagen würdest, wenn Leute das mögen, dann mögen sie auch das. Welches wäre das? Ich habe verstanden, dass es sowas schon nicht so gibt in der Richtung, aber was käme dem am nächsten?
Ich weiß es nicht. Also mich hat's kalt erwischt. Ich glaube, Defenders of the Realm hat er selber gesagt. Ein altes Koop, Semi-Koop mit Verräterkomponente, glaube ich, von 2011, das dieses Jahr auch neu aufgelegt wird. Und da sagte er, das wäre eine Designinspiration sowohl für Plum Island Horror gewesen, als auch für Struggle for Zorn. Ne, also dieses Königreich beschützen und irgendeiner von euch macht's mit am besten. Ansonsten habe ich nichts, was sich so anfühlt. Kein Dudes on a Map-Spiel gibt mir dieses Gefühl, ich habe eine kleine Truppe. Ich kann im Mehrspielerspiel sogar aussuchen, was ich für Soldaten mitnehme. Also ob ich eher auf Archer gehe oder auf Ritter oder so weiter. Ne? Also keins hat mir bisher diese taktischen Möglichkeiten gemacht. Da wird der geneigte Wargamer wahrscheinlich drüber lächeln. Ne? Aber es gibt eben eine Lücke bei den Wargames, was Fantasy-Wargames angeht. Ne? Das heißt, sie sind alle in ihren Kriegen, Napoleonisch, Weltkrieg, was auch immer, da befangen, wo ich erstmal sage, ja, brauche ich nicht. Und Fantasy gibt es dabei nicht so viel, was ich mag. Da gab es früher die ganzen Inspirationen für die Computerspiele. Wizards Kings und Divine Right sind das, glaube ich, aus denen später auch sowas wie Heroes of Might and Magic und wie sie alle heißen, hervorgegangen sind. Dieses Jahr kommt im März noch ein anderer Kickstarter an, der in die Richtung geht, Burning Banners, wo ich mich sehr darauf freue. Und weil ich mich darauf so freue, bin ich praktisch auf Struggle for Zorn eingestiegen, weil ich dachte, geil, da ist noch was in die Richtung. Wargame-Anleihen, nicht zu schwer, wirklich die Regeln gehen. Gerade wenn ihr jemanden habt, der sie kennt und das für euch runnt praktisch, wie bei Plum Island Horror auch, ne, am Ende des Tages. Und ja, Fantasy-Wargame kenne ich kein anderes. Ne, dass das macht. Und deshalb war das eine Lücke, die ich lange ausfüllen wollte. Ich bin auch auf das zweite, auf Burning Banners, sehr gespannt. Und ob das dann, da sind wir wieder bei der Diskussion vom Anfang, ob das bei Brettspielern dann verfängt. Ne, also ich habe es mit meiner Frau getestet, die sagte, ja, ist alles gut, sieht alles nicht so gut aus. Ne? Also auch dabei sind die Counter mit runden Ecken und sowas, ne? Das sind ja andere Standards. Und es ist eine wunderschöne Stoffmatte drin, so PVC-Tischdeckenstoff in der Art. Und die Counter sind vorausgestanzt, also für Wargaming-Verhältnisse top. Ja, aber ja gut, ne, ist halt auch ein bisschen ein anderer Bereich des Hobbys, ne, der da mit reinspielt.
Also ich finde es tatsächlich thematisch, da bin ich dann genau auf der anderen Seite, ich finde es thematisch dann genau wieder nicht ansprechend, weil ich finde generisches Fantasy-Setting meist sehr, sehr langweilig. Ich fand gerade das bei Plum Island Horror sehr, sehr cool und würde auch widersprechen und sagen, dass das nicht, also dass das, also ich finde es sehr thematisch, auch wenn es sich vielleicht nicht immer, ich weiß nicht, wie man sonst nackte Celebrities besser ins Spiel integrieren könnte, als dass man sie irgendwie bei Aufnahmen findet, wie man das immersive gestalten könnte, das müsstest du mir sonst noch mal erklären, aber
größere nee, Bilder, finde, nein.
Ich finde gerade cool bei Plum Island, dass der Humor sehr, sehr witzig ist zwischendurch und der lebt auch von deinen Situationen und auch von deinen Fraktionen. Das hier klingt dann doch wieder ein bisschen ernster. Ich werde es auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit dir spielen, weil es klingt tatsächlich danach, dass es dass es stark davon inspiriert ist, gerade auch mit der Nachtphase und den Fraktionen, wo man auch wirklich viele verschiedene kontrolliert, wahrscheinlich auch wieder nicht alle durchbekommt. Ich würde sagen, wahrscheinlich ist es für die Leute auch wieder was, die sowas wie Dawn of the Zeds ganz gerne mögen. Ich glaube, das ist einfach seine Art, Spiele zu machen. Tower Defense und auch so, dass man sich nicht gut dabei fühlt unbedingt, also dass man auch ordentlich auf die Mütze bekommt und es auch sein kann, dass von deiner Fraktion, die du steuerst, auch einige das Zeitliche segnen. So, das ist das, was ich bisher also als seine Handschrift immer erkennen konnte, und so wie sich das jetzt bei dir auch angehört hat, könnte das auch ähnlich sein. Den semi-kooperativen Aspekt finde ich dann persönlich wieder nicht so spannend, weil ich halt meist nur zu zweit spiele. Aber ich werde das auf jeden Fall gerne mit dir ausprobieren, bin da sehr gespannt drauf.
Ich bin da auch gespannt auf die Zweierrunde. Was ich meinte, ist, dass halt, du hast diese Plättchen, du hast diese witzigen Situationen, damit wird halt einfach thematisch nicht so viel gemacht. Die sind da, also es ist ein bisschen so, haha, guck mal hier, das Plättchen, da sind nackte Reality-Stars auf der Insel, die kannst du jetzt abholen wie alle anderen auch. Also das war, fand ich so ein bisschen von Events ja was schwach. Ja,
also nur. Ja, okay, würde ich nicht unterschreiben, aber ist ja nicht schlimm. Ja. Also allein, dass dich die Insel thematisch abgeschreckt hat, ist für mich ein Absurdum.
Ja,
aber es ist okay.
Ist in Ordnung, das können wir so stehen lassen.
Gut.
Das ist auch vielleicht ein Mii-Problem. macht weiter mit.
Ich denke, man braucht wahrscheinlich nachher auch nicht beide. Ist ja schön, dass du das hast und nicht das andere, und dann.
Das denke ich auch, ne? Weil teuer ist es natürlich auch. Wargaming typisch auch.
Ne? Und also auf
es
Englisch. Kostet
95 Euro, ist auf Englisch. Das ist so eine Thomas-Sache wahrscheinlich. Ja.
Okay. So, soll ich weitermachen mit meinem ersten Titel? Und es geht ein bisschen günstiger jetzt bei mir weiter, aber auch ein Kickstarter, sehr, sehr unbekannt. Thomas hat es auch letztens erst mit mir gespielt und ich bin absolut begeistert. Es geht auch um einen Kickstarter, den ich gebackt habe, weil Thomas mir gesagt hat, ey, guck mal, das hier, oder ich dachte, Thomas hätte gesagt, guck mal hier, das ist voll gut. Und ich dachte, er hätte das gesagt, aber er hat eigentlich nur gesagt, sieht gut aus, weil er hat das noch gar nicht gespielt, aber schon in seinem Regal steht. Es geht um The Battle of Versailles, ein reines Zwei-Personen-Spiel, was sich so in den Duellbereich einreiht, aber alles recht unterschiedlich macht. So, das Aushängeschild, würde ich sagen, sind die krass asymmetrischen Fraktionen. Es geht um so einen, ich würde sagen, es geht um die Vorherrschaft in Versailles als Modedesigner oder als Nation, die ja mehr Ansehen in diesem Bereich bekommt. Und eine Seite spielt Frankreich, die andere die USA. Und dadurch, dass die USA sehr etabliert ist, spielen sie aber nur 3 Aktionen pro Runde und Frankreich 5. So, das heißt, wir haben eine ganz, ganz krasse Asymmetrie. Und es ist trotzdem bisher wirklich hervorragend gebalanced. Also es ist so, dass natürlich dann die Karten von Frankreich, dadurch, dass sie natürlich mehr spielen, deutlich schwächer sind als die der USA. Aber es gleicht sich aus. Es gibt auch unterschiedliche Siegbedingungen. Es gibt aber auch so ein bisschen wie bei Gleichgewicht des Schreckens die Möglichkeit, über so ein Hin- und Herziehen der Siegpunkte zu gewinnen. Und was mir daran persönlich sehr gut gefällt, ist, es ist in, ja, ich würde sagen, wenn ich spiele, 20 Minuten, ich würde sagen, in der Regel würde ich sagen, 30 Minuten gespielt. Und es bietet in dieser Zeit eine Spieltiefe, die ich so selten in diesem, oder die ich als rar sehe in diesem Bereich. Ne? Es ist so ein bisschen wargamig, aber ohne ein Wargame zu sein. Also es geht schon darum, ja, auf Set Collection ein bisschen auch zu schauen. Wir können den Laufsteg, wo wir quasi auch unsere Karten hinspielen und wo auch ja nachher drin steht, wofür wir scoren oder wie viele Karten wir nachziehen und so weiter. Können wir upgraden, können dem anderen auch wieder so ein bisschen die Suppe versalzen und nachher die Tiles auch so drehen, dass wir plötzlich den Bonus wieder haben. Es geht viel auch darum, was werfe ich ab im richtigen Moment, um es später aus meinem Ablagestapel vielleicht zu spielen. Und es geht um Timing. Ich kann auch plötzlich die Reihenfolge der Aktionen verändern, je nachdem, was ich aussuche. Und es hat ein Multi-Use-Card-System. Ich weiß nicht, also viel mehr kann ich zu dem Spiel gar nicht sagen, außer dass ich es jetzt innerhalb von, ich glaube, 1,5 Wochen 5-mal gespielt habe. Also es ist wirklich fantastisch. Es ist knackig, wenn man es das erste Mal spielt, und ich habe es auch heute zum allerersten Mal erst gewonnen. Und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Situation. Ich war wirklich selten so zufrieden wie nach dieser Partie tatsächlich, weil ich dafür hart gearbeitet habe.
Ich bin froh, dass du nicht gegen mich gespielt hast, wenn du da so zufrieden mit warst.
Ja, als ich gegen dich gespielt habe, habe ich natürlich auch direkt verloren. Nein, aber es ist wirklich fantastisch. Ich danke Thomas für den Tipp, ohne dass er mir quasi gesagt hat, dass das Spiel gut ist, nur dass es gut aussieht. Aber ohne ihn hätte ich diese Perle auch wieder verpasst. Und es ist dadurch, dass es unterschiedliche Siegbedingungen auch für beide Seiten gibt, wirklich ein sehr interessantes Spiel, was auch thematisch ganz gut umgesetzt ist. Es sieht optisch schön aus. Es hat tolles Material und ja, ich würde sagen, für mich wirklich ein Anwärter zu Dauerbrenner, Absacker, wenn man noch ein bisschen Hirn reinsetzen will.
Ein bisschen viel Hirn, ne? Also das ist schon echt, also von
dir tat es ein bisschen weh, ne?
Ja, mir tat es ein bisschen weh, weil ich aber auch die ganze Zeit versucht habe, die thematisch zu verstehen, was ich gerade mache. Ne? Mhm. Weil ich ehrlich gesagt, also ich finde es auch super vom System her, also ein richtig schöner, zwar alles, was du sagst, zwei Spieler, Brainburner in einer halben Stunde, deshalb ne Filler, Brainburner-Filler, ne? Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Es ist mir ein bisschen schwer gefallen, thematisch zu verstehen, was da passiert. Ich hätte gedacht, dass es direkter thematisch ist und du besser nachvollziehen kannst, was gerade auf diesem Laufsteg passiert. Das abstrahiert es etwas mehr. Das heißt, die Modesachen sind eher Motive dabei. Sehr schön, dass es eben kein klassisches Wargame ist und so weiter. Man sollte nur nicht mit so einem thematischen Grundgerüst erwarten, so, ey, cool, das geht um Mode, und dann eben das an Leute herantragen, die jetzt mit Wargames nichts anfangen können, aber mit Mode, die sind dann vielleicht thematisch enttäuscht. Ne, aber es ist wirklich ein krass gutes, mechanisch gutes Zweispielerspiel, das fantastisch aussieht und ein frisches Thema hat. Es ist nur nicht das thematischste Spiel der Welt.
Es ist abstrakt thematisch. Also es ist das Gegenteil von das, was ich tue, ist thematisch, sondern das Oberthema ist sehr thematisch. Also das Oberthema, wie gesagt, dieses Ungleichgewicht von USA und Frankreich in diesem Jahr auf dem Laufsteg zu sehen, ist super thematisch und ist auch, ich sag mal, mechanisch gut umgesetzt, dadurch, dass die USA deutlich mächtiger wirkt, aber halt an anderen Stellen seine Schwächen hat. Aber das, was ich tue, ist dann schon ein abstrakteres Spiel. Ich vergleiche es im ehesten tatsächlich zu Match of the Century, was ich auch letztens erst gespielt habe. Ist ja auf Deutsch letztes Jahr rausgekommen und auch sehr beliebt. Ich fand es auch richtig gut. Also ein Spiel über die Schachweltmeisterschaft im Kalten Krieg. Das ist auch super, und ich würde das da tatsächlich sogar ein bisschen mit vergleichen, nur dass ich Battle of Versailles doch nochmal ein deutliches Stück besser finde. Aber auch dort ist dieses, das Oberthema ist präsent, es ist auch Kernelement, oder man merkt, dass genau das, darum herum wurde das Spiel gebaut, aber es ist nicht thematisch-mechanisch, was ich konkret tue. Ich spiele eine Karte aus und die macht etwas, aber es ist nicht unbedingt direkt nachvollziehbar, was das jetzt im Thema zu suchen hat, sondern eher so eine allgemeine Draufsicht. Ne? Wir spielen ein Spiel zu diesem Thema. Ja.
Wenn ich mir das Artwork so anschaue, auf jeden Fall nicht generische Fantasy und mal was Neues, Verrücktes.
Es gibt nicht viele Modespiele, ne? Also deshalb, nee, das hatte mir Thomas nämlich auch damals gepitcht und hat gesagt, hey, hier, sehr unverbrauchtes Thema. Ich so, ja, auf jeden Fall. Ich bin überhaupt kein modebewusster Typ so und sag,
ist ja so. Ja. Das würde jetzt zu weit führen, wir müssen uns doch beeilen.
Gekleidet ist er.
Ich bin da eher minimalistisch tatsächlich und scheiß da eher ein bisschen drauf. Ja. Aber ich kann definitiv nachvollziehen, warum dieses Thema gewählt wurde, und ich finde es auch wirklich gut umgesetzt. Ja. Es ist eine kleine Schachtel und von mir eine absolute Geheimperlenempfehlung. Auch jetzt nach 5 Partien habe ich Bock, absolut weiter zu pushen und endlich meine zweite Partie zu gewinnen. Vielleicht sogar hintereinander, wer weiß.
Ich spiele es gerne nochmal mit. Ich muss aber eine Sache kurz einräumen. Die brennt mir schon seit ein paar Folgen auf dem Herzen. Ist jetzt kein... Stefan guckt schon ganz kritisch.
Stefan hat keinen
Zeit großen mehr. Roten Knopf. Nein, aber bei solchen Empfehlungen, die geht auf Spacebiff zurück. Ne? Also ganz oft lese ich die Reviews, und gerade wenn ich sage, das sieht gut aus und sonst nichts näher dazu sagen und selbst nicht dazu zu kommen, dann vertraue ich dem Blog von dem Dan Thoreau. Also der großartigste Game Reviewer draußen, der mich auch wirklich noch nicht enttäuscht hat und das eben auch verschriftlicht und tolle Texte schreibt.
Der hat noch der hat kein Spiel, wo du sagst, das fand ich nicht gut. empfohlen hat.
Nicht in denen, die
ich ein starkes Date.
Auf seine, also nicht auf nicht bei denen, die ich mir auf seine Empfehlungen hin geholt habe. Ich habe mir nicht alle geholt, die er empfohlen hat. Ja, also so kann man es sagen. Also wir sind auch nicht immer einer Meinung dabei, ne, das wird ihn bestimmt jucken. Aber also ich folge ihm da nicht bei allen Sachen. Wobei bei einem Spiel könnte man drüber streiten, auch als das wir gespielt haben. Ich wollte es nur mal erwähnen, weil wir haben ja neulich über die Shops gesprochen, die wir so haben und sowas. Und ich musste loswerden, dass das natürlich für mich eine große Inspiration ist, wenn ich Spiele suche und das jemand ist, dem ich fast blind vertraue bei den Reviews, weil die auch toll geschrieben sind einfach.
Also nochmal, Shoutout zu
Spacebiff, then the road. Link dann machen wir.
Wir müssen vielleicht in den Show Notes. Man weiß es noch nicht also, so genau.
The Road? Ja.
Egal.
Ja. Okay, Stefan, ja. Was hast Stefan, du uns mitgebracht?
Wir gehen ja, glaube ich, von der Komplexität gerade momentan langsamer runter und da werde ich auch nicht, ich habe auch zwei genau gegensätzliche Spiele mitgebracht. Ich würde vermuten, das hat eine gute Chance auf der Empfehlungsliste fürs Spiel des Jahres aufzutauchen und wo du ja gerade empfohlen hast, wo du deins her hattest. Ich verfolge ja immer den Spieleblog, heißt das, glaube ich. YouTube-Kanal. Der spielt sehr viel mit seinen Kindern und da schaue ich immer genau auch, was er spielt. Und ein Spiel, was er empfohlen hatte, war Triquetta. Mhm. Und das ist ein Spiel, da ist einer beiden Entwickler, ist Stefan Dora, glaube ich, den kennt man von For Sale. Ja, auch ein schönes kleines Spiel. Und wir reden hier über ein Familienspiel. Ne? Das ist ganz auf jeden Fall in dieser Familienspielgruppe anzusiedeln. Und die Mechanik ist relativ simpel. Und zwar ist das die Zoloretto-Mechanik ohne alles andere drumherum. Das heißt, ich ziehe per Zufall einen Stein, einen Spielstein und muss den auf eine von drei Reihen anlegen, von denen es genauso viele gibt, wie es Spieler gibt. Und meine Möglichkeiten in meinem Zug sind immer, den Stein anzulegen oder mich dann final dazu entscheiden, einen dieser Reihen zu nehmen. Und dann bin ich für diese Runde draußen. Es gibt 4 Runden. Ich habe immer noch die dritte Möglichkeit, das ist, einen Stein verdeckt für mich zu nehmen, wo ich dann am Ende entscheide, ob ich den nutze oder nicht. Die Besonderheit bei dem Spiel ist, es gibt, glaube ich, 5, 6 verschiedene Arten von Tieren. Und ich möchte eigentlich von jedem Tier genau 3 haben. Ja, Triquetta. Und das ist halt eigentlich das ganze Spiel. Ne, die Tiere geben unterschiedlich viel Punkte, wenn du von denen 3 hast. Sobald du das 4. hättest, zählen die das nicht mehr. Also 10 ist das Maximum und dann 5, glaube ich, das, was du am wenigsten bekommen kann. Und dann fängt es quasi an, dass du schaust, okay, wo lege ich es an, wo lege ich es hin in der Reihe? Ich gucke, was die anderen haben. Das ist für mich wieder so eine Mechanik, die halt sehr relevant ist, ne? Ein bisschen Interaktivität. Und das ist eigentlich das ganze Spiel. Und am Anfang denkt man so ein bisschen, ja, okay, ich spiele mal. Und man merkt so, dass mit mehreren Partien dann man doch anfängt, so ein bisschen zu überlegen, auch okay, ist doch schon ein bisschen mehr dabei. Am Anfang dachte ich, okay, ich will möglichst schon in der ersten Runde 2 oder vielleicht sogar im besten Fall schon 3 von einem Tier haben. Aber habe dann relativ schnell realisiert, dass mich das eigentlich eher in gewisse Nachteile bringt, weil in dem Moment, wo ich ja schon dann 3 Tiere von einer habe, ist dann mein Gegenspieler oder die Gegenspieler in der Lage, einfach durch das Platzieren dieses Tiers mir gewisse Reihen dann eben uninteressant zu machen, indem sie dort das 4. Tier hinlegen. Genauso will man das halt eben dann auch in der 2. Runde kein 3. Tier machen und so weiter. Relativ simple Spielmechanik. Fand ich bis zu dem Punkt eigentlich okay, war ganz nett. Die Familie hat sich darüber erfreut. Tatsächlich haben wir uns dann die Erweiterung nochmal dazu geholt. Und die bringt nochmal so 2, 3 Kniffe dazu, die das für mich nochmal deutlich interessanter gemacht haben. Da kommt noch eine andere Tierstein hinzu, du hast noch also eine andere Farbe. Generell sind die Steine übrigens sehr schön, sind schöne Holzsteine. Jetzt also macht wirklich da auch ein bisschen was her, die haptisch die in der Hand zu halten. Man legt die auch so zu schönen Formen jeweils hin. Und mit der Erweiterung kommt noch ein bisschen mehr Tiefe hinein. Es ist aber das, was es ist. Das ist ein simples Spiel. da muss man, das hat trotzdem eine so eine gewisse Mechanik, wo man guckt, das ist so leichte Azul-Vibes, ja, wo man sagt, okay, ich gucke, wer nimmt dem anderen eventuell was weg. Und das ist hier ähnlich. Es gibt eigentlich gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Ich kann, das ist ein einfaches Spiel, Familienspiel in dem Bereich. Ich würde es direkt mit Erweiterung holen. Die, als ich damals geschaut hat, gab es die nicht in Deutsch. Hatte sie mir in Französisch damals besorgt. Weiß gerade nicht, wie da der Stand ist. Aber ja.
Ist, glaube ich, lieferbar, soweit ich weiß. Zumindest war es das lange Zeit. Ich habe auch viel schon drüber gehört. Wird es auch auf jeden Fall mitspielen. Das klingt nach einem ganz guten Absacker eigentlich. Und,
genau das, ja.
Und ich meine, war es nicht, ist das nicht sogar schon so alt, dass es auf der letzten Empfehlungsliste war? Oder wurde es einfach schon direkt immer als das gehandelt? Ich weiß nicht, das ist schon was länger draußen, ne?
Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Für mich war das relativ neu. Möglich, ich weiß es nicht.
Ja, ich weiß auch nicht.
Was sagt denn BGG?
BGG.
2023, okay.
Ich glaube aber nicht, dass es, ja, es war, doch, es war im Februar, wurde es vorgestellt von Deep Print. Ich weiß nicht, ob es, ich meine, es wurde zumindest geschätzt, ob es nicht auf die Empfehlungsliste kommt. Ne? Und wahrscheinlich hat es das aber nicht auf die Empfehlungsliste geschafft. Doch. Oder?
Ja, wir haben die best Google-Skills hier vor.
Ja. Also es ist auf jeden Fall vor dem letzten Mal rausgekommen.
Dann kommt es wohl nicht auf die Empfehlung.
Ob es jetzt auf der Longlist war, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall, ich sag mal so, erwähnt worden in den Schätzungen, was denn da drin wäre. So, ne? Ja.
Genau. Dann liege ich mit meiner Vermutung natürlich daneben. Aber ich kann es trotzdem empfehlen. Es ist eigentlich ein sehr schönes Familienspiel. Hat hier sehr viel für sehr viel Spaß gesorgt.
Ja, ist doch gut.
Ja. Dann schraube ich die Komplexität doch auch mal was weiter runter. Ne? Und durch den Shoutout eben ist mir auch nochmal klar geworden, dass ich über ein Spiel sprechen muss, das ich auch durch den Spaceflip-Vlog gefunden habe, nämlich Turncoats. Sagt euch das was?
Nee, das sagt mir gar nichts.
Turncoats ist ein Spiel, das aus ganz minimalistischen Komponenten besteht, von Milda Matilda Games gemacht wird. Das ist eine Dame in Schweden, die quasi forscht an altertümlichen Brettspielen und in Handarbeit die Spielbretter und die nicht alle Komponenten, die Glassteine nicht, aber die Spielbretter selber näht. Und das Ganze ist eine fantastisch, unfassbar schöne Tischdecke, die man zu so einem Säckel zusammenschnüren kann. Und bei Turncoats handelt es sich um ein abstraktes Area-Control-Spiel, bei dem man die Fraktionen, die auf dem Brett, auf der Tischdecke praktisch durch durch Glassteine dargestellt werden, nicht direkt kontrolliert. Das heißt in Richtung War of Whispers und vor allen Dingen The King is Dead, der König ist tot. Ne? Und man kann es spielen mit 2 bis 5 Spielern. Ich habe es jetzt zuletzt tatsächlich auf der Arbeit mit 17-Jährigen zu viert gespielt und nice. Das hat funktioniert. Ne? Ich habe ja diesen Spieleprojektkurs bei dem die sich austoben können und sie haben sich das ausgesucht, weil wir was Schnelles brauchten, was wir spielen sollten. Ich habe sogar mitgespielt und es hat funktioniert mit wenig Spielern und unerfahrenen jungen Leuten, die sich da schnell reingefunden haben. Was macht man also in dem Spiel? Man legt diese Glassteine aus in ihren Königreichen, in den einzelnen Feldern. Es gibt 3 Farben. Blau, Rot und Schwarz. Und jeder Spieler bekommt, König ist tot, lässt grüßen, bekommt am Anfang der Partie 8 Glassteine auf die Hand, mit der Aktionen auf dem Spielfeld bezahlt werden. Das heißt, möchte ich, dass die schwarze Fraktion stärker wird, muss ich einen schwarzen Stein setzen, entweder um schwarze Steine von einem Feld in ein anderes zu bewegen, dass sie da die Mehrheit haben, oder um einen Kampf entstehen zu lassen, bei dem die schwarzen Steine andersfarbige Steine entfernen und so weiter. Und die Punktwertung am Ende, es gibt natürlich einige Tiebreaker, wie bei König ist tot, die Punktwertung läuft am Ende darüber, wer die meisten Steine der Fraktion hat, die am Ende gewinnt. Ja, das heißt, man muss abschätzen, wie viele Aktionen mache ich für die Fraktion, denn ich will ja vielleicht 2 bis 3 Steine von denen noch behalten, möchte aber auch nicht, dass meine Mitspieler merken, dass ich auf die Fraktion gesetzt habe, weil sonst nutzen die das aus. Ne? Funktioniert fantastisch und ist für mich on par mit The King is Dead. Und das heißt viel, weil das halte ich für das beste Dreispielerspiel, das ich besitze. Das macht es halt nochmal flexibler von der Spieleranzahl her, weil zu viert hat es gut funktioniert. Es funktioniert
Moment. Auch gut. The King is Dead ist das beste Dreispielerspiel überhaupt?
Ja. Ja, warum fragst du das?
Also ich würde nur sicher gehen. Also wenn ich jetzt sage, wir spielen zu dritt, wäre The King is Dead definitiv auch immer ein Vorschlag.
Ja. Also gut, wenn wir nicht Churchill spielen oder sowas, ja. Also ja.
Von allen Spielen, die es gibt. Bestes Dreispielerspiel.
Ja, komm, also jetzt nagelt's mal nicht so drauf.
Doch, definitiv, da gibt es keine Aussage. Diskussion.
Also nein, es gibt ja genug Spiele, die fantastisch sind, die auch zu dritt gut funktionieren. Für mich ist das aber eins der Spiele, die zu dritt am besten funktionieren und die wirklich fantastisch sind, sagen wir es mal so.
Ich finde 3 immer eine schwierige Zahl. So, und da weiß ich.
Gerade wegen Kingmaking, ne?
Ja, ja, und da greifst du ins Regal und weißt, dass das
als Area Control
Spiel funktioniert. Ne? Und bei Turncoats hast du das Problem auch nicht. Das geht zu dritt auch gut. Da würde ich aber wahrscheinlich trotzdem Königs Tod noch wählen. Aber die Partie letzte Woche hat mir nochmal klar gemacht, dass Turncoats da eigentlich in derselben Liga zumindest spielt. Mhm. Und Milda Mathilda, die sitzt gerade an einem Pax-Spiel, das ein bisschen komplexer ist als das, aber von den Pax Penning. Es geht um die erste Nation in Schweden, frühes Mittelalter. Ich habe mich damit historisch noch nicht so auseinandergesetzt. Es sieht aber fantastisch aus und funktioniert wohl darüber, dass man untereinander bei den Spielern die ganze Zeit Gefallen hin und her tauscht und miteinander was ausbaldowert, weil Gefallen damals die Währung waren. Also auch wieder spielphilosophisch sehr runtergebrochen, aber ne, Allianzen, Verhandlungen ist natürlich mein Metier und ich habe es jetzt bestellt. Denn das Ding ist halt, dass auch Turncoats bei Spacebiff eine Review bekommen hatte und sie danach geflutet wurde mit Vorbestellungen. Ich hatte das Glück, dass ich die früh gelesen habe als Fanboy, ja, und habe das dann noch relativ früh bekommen und sah jetzt, dass die Pax Penning Review raus war und dachte, scheiße, ich habe keine Zeit, das Ganze zu lesen, weil er hat natürlich wieder schön lang geschrieben und es erstmal bestellt, damit das vor dem Riesen-Rush oder zumindest zu Beginn dieses großen Rushs drin ist, weil das auch echt gut aussieht.
Das sieht richtig gut aus von der Optik her wieder sehr schön unique. Sowas, gerade bei so abstrakten Dingern, macht dann sowas auch nochmal den Unterschied, ne?
Das muss ja, man und sagen. Also Optik ja, aber auch die Haptik. Du willst diese Decke, also du kannst als Schnuffeldecke nehmen, wenn ich das erlauben würde.
So. Geil. Ja. Ja. Ja, muss ich auf jeden Fall auch mit dir spielen.
Turncoats von Milda Mathilda Gaming. Ich glaube, die Dame heißt auch so.
Ja, ja, man findet es direkt. Also genau. Interessantes Ding. Also,
total.
Sieht super interessant aus.
Ja.
Cool. Ich habe auch noch ein interessantes Spiel und ihr werdet wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, denn es ist mal
nicht
wieder
nur das,
ein.
Nicht nur das.
Es ist mal wieder ein.
Trick-Taking-Spiel.
Richtig. Oh Gott. Das ist das nächste. Thomas geht schon. Es ist ein neues Stichkartenspiel, beziehungsweise so neu ist das Ganze gar nicht, denn es gab es auf der Messe und es kommt dieses Jahr auf Deutsch raus. Ich meine sogar innerhalb der nächsten paar Monate. Und zwar geht es um Aurum, ein Spiel von Pandasaurus Games, bei dem es ja schon so ein bisschen darum geht, im Team am besten. Also wir haben es zu viert gespielt, da spielt man dann 2 gegen 2, was ich schon mal sehr cool finde, weil die ganzen Stichspiele, die ich kenne, die sehr innovativ sind, haben nie diesen Team-Aspekt gehabt. Ich komme aus so einer Doppelkopf-Familie, wir haben sehr, sehr viel Doppelkopf gespielt, da spielen wir immer meistens zwei miteinander und das ist bei Aurum auch so. Und der Clou bei dem Spiel oder der erste Kniff des Spiels ist, wir versuchen quasi so Gold herzustellen, indem wir ja quasi verschiedene Materialien spielen. Es gibt 5 verschiedene Farben und wir müssen die Farbe, die der andere spielt, immer nicht bedienen. Das heißt, wir müssen immer eine Farbe spielen, die vorher noch nicht gespielt wurde. Das ist so ein bisschen der Clou bei diesem Spiel und müssen trotzdem vorher ansagen mit einer Handkarte, wie viele Stiche wir denn als Team machen würden und die höhere Zahl werden wir dann erfüllen müssen. Dabei ist es wichtig, dass wir nicht drunter bleiben, sondern wenn dann höher gehen, wenn wir eine Punktlandung haben, kriegen wir genau doppelt so viele Punkte, wie wir angesagt haben. Und Das Spannende bei dem Spiel ist aber, wir können auch anders Punkte holen. Und zwar, wir wollen entweder den Stich gewinnen oder die höchste verlierende Karte gespielt haben. Jetzt habe ich schon Quatsch erzählt. Die niedrigste verlierende Karte gespielt haben, aber die möglichst hoch. Das heißt, wenn jemand mit einer 10 einen Stich bekommt und noch 9, 8, 7 hingespielt wurden, dann wird die 7 noch eine zusätzliche Goldkarte bekommen. Die kann man andererseits als Stichfarbe ausspielen, jederzeit, oder für die Punktewertung hinten aufsparen. Die gibt dann nämlich 3 extra Punkte. Und das heißt, wir wollen immer abschätzen, welche Stiche können wir bekommen oder welches oder kann unser Team bekommen und von welchen Stichen wollen wir vielleicht auch extra verlieren, damit wir den nächsten Stich wieder vorgeben, weil der den Stich verliert, fängt den nächsten Stich quasi an und bekommt zusätzlich noch diesen Goodie mit der Stichkarte, solange noch welche da sind. Wir spielen Best of Three. Wir haben es jetzt, glaube ich, in einer halben Stunde immer so gespielt gehabt. Haben wir auch mit meinen Eltern gespielt. Das heißt, ich sag mal so Familienspiel, Kennerspiel, bis leichtes Kennerspielniveau. Spielen wir recht häufig mit ihnen, aber bei Stichspielen sind sie schon sehr fit und ich muss auch sagen, so der Nachteil ist, du musst schon bei Stichspielen sehr fit sein. Also du kannst nicht, wenn du jetzt eine Partie, Skulking gespielt hast, kannst du nicht Aurum dahinter packen und erwarten, dass Nichtspieler dann wissen, worum es geht. Sondern es ist wirklich knallhart. Es ist gerade für Leute, die auch Stichspiele kennen, noch herausfordernd genug. Ne? Also ich finde, das ist von einer ähnlichen Komplexität wie jetzt Nokoso Dice beispielsweise. Aber es war zumindest so, dass alle am Tisch nachher gesagt haben, das war interessant, wir haben es jetzt verstanden, direkt noch eine Runde. Und nach der zweiten Runde haben wir dann gesagt, ja, also das können wir jetzt in den Fundus der Stichspiele aufnehmen, die wir miteinander spielen. Ne? Wir haben ja schon, habe ich in der letzten Folge, meine ich, gesagt, Rebel Princess und Nokoso Dice spielen wir eigentlich immer dann. Und das wird jetzt auch in die Riege aufgenommen. Also ich fand es echt gut, es ist sprachneutral, das Material. Von daher muss man auch nicht unbedingt die deutsche Version haben, wenn man nicht die Regeln auf Deutsch haben will. Und ansonsten würde ich sagen, tolles Spiel. Und was es so schwierig macht und besonders herausfordernd macht bei diesem Spiel ist, wenn jemand nicht mehr eine andere Farbe spielen kann, als bereits in dem Stich liegt, ist die Runde sofort vorbei. Das heißt, es ist ähnlich wie bei Cat in the Box, dass du nicht weißt, wie viele Runden spielen wir eigentlich, ist nicht vielleicht vorher das Spiel schon vorbei. Und das wird richtig gut umgesetzt und für mich auf jeden Fall auch ein kleines Stichspiel-Highlight, wo ich sage, definitiv noch schwächer als Nokoso Dice und Rebel Princess, ja, aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Stichspiel und werden wir definitiv häufiger spielen, sehr cool. Habt ihr noch nichts von gehört, ne? Aber muss ja auch nicht. Ich spiele ja auch keine Stichspiele, dafür bin ich ja da.
Danke, dass du dieses
Segment abfängst. Skulking finde ich immer super.
Ja, das finde genau, ich auch gut. Ja, genau. Das ist die Antwort von den Leuten, die nicht so viele Stichspiele spielen. Genau.
Ja. Ich finde es ein schönes Spiel. Mit Nichtspielern. Also ich meine das ist ja ernst.
Ja,
ne?
Genau,
also
mit Nichtspielern. Ja, ja. Aber da spiele ich dann lieber Wizard tatsächlich.
Ach, ich fand die, bei Wizard war mir das dann oft zu sehr, dass du zu viel über ist. Diese Varianz bei Skulking mit der, dass die Meerjungfrau oder was auch immer da wen schlagen kann, die fand ich immer interessanter.
Das gibt es tatsächlich in der Wizards Collectors Edition dann auch. Ah, okay. Die spiele ich dann natürlich. Aber ist
zurückgeklaut.
Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, Skulking ist ja definitiv Wizard geklaut und Wizard hat sich dann auch nochmal bei Skulking bedient. Ist für ihn auch in Ordnung. Also darf auch mal sein.
Ist auch so schön, dass wir die Diskussion direkt zurückgezogen haben. Skulking und Wizard sind doch schön. Ich meine, das Spectacular, ich kann ja anerkennen, dass sich da total viel tut in den letzten Jahren und finde das auch theoretisch spannend. Nur das ist eine Mechanik, die mich so raushaut, weil ich es nie thematisch finde. Einfach, ich spiele die gerne mit und finde die mechanisch interessant und ich würde deinen Enthusiasmus echt gerne teilen. Und ich jetzt nicht irgendwie
deswegen. Wir müssen Tournament of Camelot noch spielen. Ja. Das soll ja sehr thematisch sein. Ne? Das habe ich hier immer noch zu Hause rumstehen.
Und Bren Burrow, ne? Das steht auch hier noch. Ne? Also die stünden noch aus. Da wäre ich gespannt drauf, weil ich würde ihm gerne Chance geben, aber es ist halt immer eine abstrakte Mechanik meistens. Ne?
Ich finde auch, da um den Bogen zum Anfang der Folge zu spannen, ein Stichspiel eine Stichspielrunde ist auch nicht unbedingt eine Brettspielrunde. Ne? Also wir haben früher, wie gesagt, sehr viel Stichspiele gespielt und das, ich kenne auch viele Leute, die mit Wizard auch, ich sag mal, in der Studentenzeit sehr viel Wizard gespielt haben, aber sonst nichts anderes. Ne? Und in so einer Runde kann das Aurum dann auch wieder funktionieren. Ne? Also dafür ist es natürlich gut, um nochmal den Grip so ein bisschen anzustrengen, aber ich sag mal so, die grundlegenden Mechaniken sollten schon sitzen bei Stichspielen. Aber was hast du uns denn mitgebracht, Stefan?
Nur noch kurz dazu. Ich glaube, Stichspiele sind ja oft prädestiniert dazu, wirklich nicht-Brettspieler da reinzuholen. Ja, ja. Ne? Ich glaube auch, dass das vielleicht so ein bisschen was Deutsches ist, so Skat-Doppelkopf geprägt.
Also ja, definitiv. Definitiv.
Ja, daher, also ja, sind dafür natürlich immer prädestiniert. Welches Spiel nicht prädestiniert ist für Nichtspieler, ist das Spiel, was ich jetzt mitgebracht habe. Und das ist Verbotene Welten. Glaube ich, Forbidden Stars. Ich weiß nicht, ob hat es einer von euch schon gespielt?
Wir beide, ja. Mhm. Oh, ich werde mich jetzt zurückhalten.
Um Gottes Willen, oh Gott. Ich sehe schon, das Gesicht ist wieder.
Ich werde mich da einfach heute enthalten, weil ich mache mir da wahrscheinlich keine Freunde und ich. Nein.
Dafür sind wir doch da. Lass mal gucken.
Okay. Ich werde mich trotzdem zurückhalten.
Nochmal kurz, ich habe mich schon vorhin gefragt, während ich jetzt überlegt habe, was ist eigentlich das Genre? Ne? Im Englischen sagst du ja Dudes on a Map eigentlich. Ich habe jetzt gedacht, ist es ein Wargame, ein Kriegsspiel? Nein, ist ja auch nicht. Ne?
Es ist Area Control auf jeden Fall. Ne?
Nee,
es
ist kein
Area Control. Ist es ein Forex?
Forex.
Ja, es ist halt einfach also Krieg gegeneinander besiegen. Du hast halt kein...
Ja, aber Area Control. 4X hast du doch auch drin, klar.
Du hast ja keine Entdeckung. Dabei, das oder? Ist ja eigentlich. Ja,
vielleicht 4X, die Entdeckung das eine weniger,
X fehlt ja, dass du sagst, irgendwie ich entdecke
hast
noch
du 3X was. Draus.
Genau, ist ein mega
Warhammer-Spiel.
Es ja ist auf jeden Fall sagen. Ein sehr, genau. Es ist aus dem Warhammer-Universum. Es ist ein sehr konfrontatives Spiel. Und es funktioniert so, wie viele Spiele dieses Genres halt funktionieren. Jeder sucht sich am Anfang eine der vier Warhammer-Fraktionen aus. Haben alle eine leichte Asymmetrie mit dabei. Und es gibt, ne, man bekämpft sich halt und hat das Spiel generell hat zwei Besonderheiten, würde ich sagen, oder die zwei, die ich besonders hervorheben würde, die auch der Grund sind, warum ich das Spiel sehr mag. Nummer eins ist es beim Aufbau, man kann natürlich auch den Default-Aufbau nehmen, werden für jeden Spieler, also für jede Fraktion werden, glaube ich, weiß gar nicht, je nach Spielerzahl unterschiedlich, drei oder vier Zielplättchen verteilt. Und zwar nicht direkt bei dir vor der Tür, sondern in der Regel werden die auch von den Gegnern verteilt. Sprich, die werden irgendwo auf der Karte möglichst weit weg von dir liegen. Und du gewinnst das Spiel, wenn du drei davon eingesammelt hast. Und das ist einer der Mechanismen, wie man sie ja öfters bei solchen Spielen findet, die darauf ausgelegt sind, dass du natürlich einigermaßen aggressiv spielst und versuchst eben diese Plättchen zu bekommen. Dann gibt's einen zweiten Mechanismus und der ist eigentlich, glaube ich, die ganz große Besonderheit bei dem Spiel und das ist der Aktionsauswahlmechanismus. Generell, es gibt vier Aktionen, also es ist relativ überschaubar. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, bei BGG hat das eine Komplexitätswertung von 3,8, also was ja relativ hoch ist. Die finde ich so nicht generell. Also ich glaube, wenn ich es erklären würde, kann man das relativ simpel erklären. Nämlich auch die vier Aktionen, die sind relativ einfach. Das ist einmal Ressourcen kriegen. Dann kannst du einmal Ressourcen ausgeben, um Einheiten oder Gebäude zu bauen. Und das andere ist, du kannst Ressourcen ausgeben, um deine Karten zu verbessern. So ein paar Decks dabei an Karten. Einen minimalen Deckbaumechanismus. Und das vierte ist einfach bewegen und angreifen. Und das ist halt an Aktionen schon mal alles. Die Besonderheit ist jetzt aber, dass du nacheinander in Spielerreihenfolge immer eine dieser Aktionen verdeckt in eines der Sektoren legst. Also das Spiel ist so aufgeteilt in mehrere Sektoren. Ich glaube, bei drei Spielern hast du 9, bei 4, 12, bei 2, 6. Und du legst die dort drauf. Die Besonderheit ist aber auch, dass ein anderer Spieler durchaus dort eins drauflegen kann und die Aktionen werden dann am Ende, nachdem alle ihre Plättchen platziert haben, nacheinander abgearbeitet. Also, dass du sagen kannst, ich führe jetzt eine Aktion aus, aber das kann nur eine sein, die oben drauf liegt. Und das führt zu so einer schönen kleinen taktischen Komponente, wo du dann mal guckst, ne, was liegt wo, oder hat jemand hier seinen Marker in mein Gebiet gelegt, was es ist dann in der Regel vielleicht auch ein Angriff und dann könnte man theoretisch noch oben drauf legen, keine Ahnung, Einheiten bauen, dass man dann vorher nochmal dort anfängt, ein paar Einheiten zu bauen. Aber vielleicht war es auch gar kein Angriff und so weiter. Generell ist das ein Spiel, was uns bisher sehr viel Spaß gemacht hat. Es hat aus meiner Sicht die Besonderheit, was ich auch selten finde, ist, dass es mit 2, 3 und 4 Spielern sich relativ gut spielt. Es ist für das, was es gibt, relativ kurz. Es hat, finde ich, einen sehr schönen Kampfmechanismus. Der Kampfmechanismus hat Würfel. Normalerweise sind ja Würfel auf jegliche Art und Weise zu verachten. Das ist natürlich klar. In dem Fall sind Würfel natürlich in Ordnung, weil es gibt keine Nieten und du würfelst am Anfang eines Kampfes entsprechend der Einheiten, die du dort hast, eine Anzahl an Würfeln und die Würfel haben entweder Angriff, Verteidigung oder Moral. Moral könnte man sagen, ist vielleicht eine Niete, ist ja am Anfang nicht ganz so relevant in den ersten Runden. Und dann spielt man 3 Runden und spielt in jeder Runde eine Karte aus einem Deck. Und auch da übrigens die Besonderheit, man kann die Decks verbessern und das ist alles relativ thematisch gemacht, also passend zu den jeweiligen Fraktionen, die man spielt. Das sind Space Marines, Chaos Space Marines, Orks und Elder. Und für uns immer super viel Spaß, macht wirklich ist genau das, was es ist. Es ist eine der wenigen Warhammer-Spiele, die glaube ich, dieses Erlebnis überhaupt bringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich selber mag das Warhammer-Universum sehr viel. Also ich habe sehr viel da drin gelesen. Habe auch letztens nochmal wieder versucht, mit Kill Team einzusteigen, aber Warhammer ist halt immer so eine hohe Anmalen und alles. Ne? Und wenn du dann spielen willst, ist das natürlich auch nicht so easy. Und das ist halt hier eigentlich mal eine sehr angenehme Version. Und warum es vielleicht auch eine Empfehlung ist, man hat ja immer hier so Cult of the New, möchte mal das Neueste kaufen und das Spiel ist out of print. Ne? Das ist noch so eine der Sachen, wo ich dachte, das möchte ich auf jeden Fall nochmal mitnehmen, bevor es immer schwieriger zu bekommen ist. Es war bei FFG, glaube ich. Wahrscheinlich haben sie irgendwann die Lizenz verloren. Mhm. Hat auch noch die, bitte?
Wie immer bei
ja. FFG. Ja. Leider. Ja. Auch keine grauen Miniaturen, das mag ich ja immer sehr gerne, dass ich denke, ja, okay, was gelbes, grünes, rotes, blaues Plastik. Aber ja, es ist wenige kleine Entscheidungen, macht Spaß. Du grübelst trotzdem immer, wo geht's hin, was willst du damit machen? Hast ein bisschen spannende Kämpfe. Ein einziger Nachteil könnte man sagen, es spielt sich eigentlich recht schnell, bis es dann zum Kampf kommt, dann kann derjenige, also wenn letztens zu dritt gespielt, dann kann quasi der Dritte mal eben kurz aufstehen und ein Päuschen machen, wobei das auch mehr wird mit der Zeit. So, dann erzählt doch mal, was euch nicht gefallen hat.
Nee, der Thomas findet es super.
Ich finde es gut.
Thomas hat auch Ahnung.
Ich kann auch erklären, warum der Simon das nicht mochte. Also ich will jetzt nicht für Simon sprechen. Aber ich glaube, man muss das Universum mögen. Man muss schon dieses cool Warhammer-Game, das funktioniert, ne, Feeling haben.
Habe ich gar keine Ahnung von, ja.
Ja, und also das fängt es super ein. Das Order-System, was du gerade sagtest, macht richtig Spaß. Ne? Das ist ja genau dieses Bluffing-Element dabei. Ne? Ja. Was macht er jetzt genau? Und dann auch noch dieses, ich greife an, aber du kannst auch darauf reagieren, sehr fair. Kampfsystem fand ich aber auch in der ersten Runde wohlgemerkt schwierig, ne? Also da durchzusteigen und sowas. Und ich hatte keine optimale Runde, weil ich mit diesem System gehadert hatte. Wir hatten auch keine optimale Regelerklärung, muss man da so leider sagen. Also wir sind nicht so ganz durchgestiegen. Mhm. Und der Simon hat dann irgendwann, du hast die Orks gespielt dabei auch noch, ne?
Boah, keine Ahnung, das ist eben das Problem. Ich glaube, ich war an diesem Tag überhaupt nicht frisch. Also so gar nicht frisch und ich habe trotzdem gewonnen.
Das war ich muss das kurz aus der Außenperspektive erklären, weil Simon hat das Spiel gehasst und er war an dem Tag so ein bisschen grumpy unterwegs.
Ich war nicht gehasst, aber ich war schon von Anfang an angepisst, weil ich das Spiel nicht verstanden habe. Ich habe einfach nichts verstanden, was ich tue. Ich habe nichts verstanden.
Und dann hat er
so richtig, ich war auch wirklich Da muss ich mich auch nachträglich für entschuldigen. Ich war auch nicht der angenehmste Mitspieler an diesem Abend. Das passiert mir in dieser Form sehr selten, dass ich wirklich dann, aber ich hatte einfach überhaupt gar keinen Bock. Ne?
So, aber das Bemerkenswerte ist aber, wie du damit umgegangen bist, war, dass du dir einen Plan zurechtgelegt hast und gesagt, ich beende das hier jetzt so schnell wie möglich. Und er hat dann einen legendären, also die Moves, die er gemacht hat, ich habe mich praktisch für ihn gefreut, weil für mich sah es nicht so rosig aus. Er hat optimale Züge gespielt.
Ja, aber das kann doch nicht sein.
Und einen einmaligen Kreuzzug quer durch diesen Sektor gemacht und damit gewonnen. Und zwar nur mit der Motivation, so, ich beende die Scheiße jetzt hier so schnell wie möglich.
Also, das war ein bisschen
schon ziemlich episch.
Ich glaube, ich erinnere mich, dass es so ein bisschen war, so, mir ist eh scheißegal, jetzt komm, dann versuch, dann gehe ich jetzt einfach rein, wenn ich raus bin, bin ich raus, so ist dann auch okay, ne? Ist dann ja schön, dass es zumindest dann inhaltlich von mir gut gespielt war. Ja. Es war, wie gesagt, ich konnte es auch kaum verbergen, dass ich von diesem Spiel einfach nicht groß irgendwie was mitgenommen habe. Also, wie gesagt, das größte Problem war erstmal, dass ich die Regeln wirklich nicht ganz verstanden hatte und ich war auch nicht aufnahmefähig, mir irgendwie groß was zu überleben und habe dann einfach gesagt, gut, dann mache ich jetzt hier halt meinen Zug und warte dann wieder eine Viertelstunde, bis ich dran bin und dann mache ich wieder meinen Zug. Aber es war, man muss dazu auch sagen, es war auch nicht geplant, dass wir das spielen, soweit ich weiß, ne?
Nee. Das kann gut sein.
Ich meine, das war nämlich so, dass wir spontan das gespielt haben und ich bin jemand, also gerade bei so einem Brecher, und mir war das nicht bewusst, wie krass diese Regeln sind, weil es wurde gesagt, ja, so, es geht ganz, ist ganz easy, ist schnell erklärt. Und für mich hat sich mehr als eine 4,0 angefühlt, weil ich eben wirklich nicht durchgestiegen bin. Und es war zu dem Zeitpunkt, hätte ich mich darauf vorbereitet und gewusst, worauf ich mich einlasse, hätte ich mich wahrscheinlich nicht mal eingetragen, aber es war so ein, ach komm, wir spielen jetzt das, weil ich habe das mitgebracht und so, okay, ja gut, dann machen wir das. Und dann war es so ein bisschen, puh. Ja.
Nee, also, aber das ist ja bei jedem Spiel, ne? Wenn die Regeln nicht gut rübergebracht werden, ja, ne, dann hängst du immer hinten dran, ne? Und dann ist es vor allem besonders nervig, weil.
Ich habe die Regeln aber auch einfach nicht aufnehmen können. Also ich war an diesem Tag nicht für einen 4,0-Spiel aufnahmefähig. Dazu muss man sagen, dass der Mittwoch, wo wir meistens dann beim Spieltreff spielen, meist auch einer meiner längsten Tage ist, wo ich davor, also direkt von der Arbeit um 6 Uhr dahin komme und ich meist schon ein bisschen, ich sag mal, durch bin und ich war nicht bereit für ein 4-0-Spiel oder für ein 3-8er-Spiel. Es war einfach nicht der Tag dafür.
Gibt ja. So Tage. Ja.
Noch kurz
so.
Zum Kampfsystem. Also natürlich hast du, ich glaube, ich finde es deshalb auch ganz nett. Es ist nervig, am Anfang ein bisschen reinzukommen, wenn man es jetzt zum ersten Mal spielt. Aber hat dann, finde ich, auch eine sehr schöne Komponente, weil du wirklich gucken musst, okay, was hat der andere jetzt gewürfelt, was hat der Angriff, Verteidigung, er stirbt vielleicht sowieso, geht er jetzt trotzdem nochmal auf Angriff oder was ist der Plan, ein bisschen zu schauen, was man über diese drei Runden für Karten spielt. Also gefällt mir eigentlich gar nicht so schlecht, also sehr gut,
dass auch das Kampfsystem hat. Das hat Tiefe dabei,
ja,
ne?
Ja. Ja.
Und das hast du ja selten, ne? Also wie oft hast du das, dass praktisch solche Spiele beim Kampfsystem in sich zusammenfallen, ne?
Irgendwie genau, und du musst... Ja, und dann auch gucken, ne, was machst du mit deinen Ressourcen? Nutzt du die eher, um dir mehr Einheiten zu holen aufs Spielfeld oder eben um deine Karten zu verbessern, eben die du dann im Kampf hast? Hat natürlich auch ein paar Glückselemente dabei, aber fand ich immer, also ist ein super Spiel in der Richtung.
Es ist natürlich klassisch, ne? Also es hat keine modernen Systeme, um irgendjemanden, der rausgekegelt wird, früh da einen Aufholmechanismus oder sowas zu geben, was sowas wie Divide et Impera oder sowas modernere Area Control Sachen nicht zulassen würden.
Ja, ist aber wohl unterschiedliche Design, ja. Zielgruppe jetzt auch, ne? Die Divided Empire kannst du mit fast jedem spielen, würde ich sagen. Und hier bist du schon sehr konfrontativ. Und also du kannst ja nicht, es gibt keine Player Elimination, ne? Ja, gibt's die doch? Doch, vielleicht wohl, ne? Wenn du alles verlierst und nichts mehr reinbringen kannst.
Also, wenn sie nicht auf dem Papier gibt, aber im Spiel, also so, dass du nicht mehr reinkommst. Ne, oder du kannst auch Pech haben, wo du mit deinen Zielen und also auch so klassische Sachen, so dieses Ganging up on the leader oder auch auf einen, so, das löst es nicht, ne?
Welches Spiel tut das schon, ne?
Ja, schwierig, ne? Das ist auch so, also nach diesem denkwürdigen Abend habe ich halt auch nochmal überdacht, ob dieses Viererrunde Dudes on a Map-Ding eigentlich das optimale Spielerlebnis ist, von dem ich lange Zeit ausgegangen bin. Ne? Also das war schon, dieses Versprechen hat es nicht so ganz eingelöst. Irgendwie.
Es ist auch einfach nicht
zu lang.
Ja, genau, es war sehr lang und es trifft meinen Geschmack nicht und wo ich mich wirklich gestört habe, dieses Warhammer-Ding ist schon schwer. Also so schwer von der Thematik, so von der Präsenz, Also Warhammer ist, es gibt so viele Warhammer-Spiele und das strotzt ja auch nur von Thematik so ein bisschen. Ne? Also jetzt
nicht. Das ist super thematisch. Ne? Also, ja, du, also im das, besten Fall magst du Warhammer, wenn du ja, das spielst. Wenn du
das nicht kennst, dann ist dir einfach alles egal. Das ist das Problem. Ja. Es war mir alles egal. Ich, Orks, ach, keine Ahnung, Fantasy, ne? So. Das ist dann das Problem. Du würdest ja auch nicht ein das Star Wars Deckbuilding-Spiel spielen, wenn du kein Star Wars kennen würdest, so, ne?
Das aber nochmal zu dem Kingmaking. Tatsächlich ist das oft eigentlich sehr, ne, es löst es auch nicht und das kann da auch passieren, aber findest durch diese Einsammelmechanik nicht verkehrt, weil du bist doch öfters als nicht in der Situation, dass vielleicht alle auch die gleichen Anzahl an Chips haben und jeder dann so ein bisschen gucken muss, wo geht er hin, wo geht er nicht hin. Also es mag es wirklich sehr, sehr gerne.
Also das stimmt. Also es ist, ich gebe dir vollkommen recht, ne? Das ist eine schöne Art und Weise, die Map am Anfang zu verteilen. Ne? Also zu sagen, so, du musst in die Richtung, ne, also alle miteinander praktisch in den Konflikt zu bringen.
Ja. Und ganz wichtig, ist übrigens auch ein Spiel, wo ich die gleiche Fraktion nochmal spielen möchte, weil du, weil die sich schon leicht unterschiedlich spielen durch ihre Karten. Man denkt am Anfang, ne, die haben alle so eine Spezialfähigkeit, aber der entscheidende Punkt sind ja die Karten, die Upgrades, die sowohl die Kampfkarten als auch ein paar dieser Strategiekarten. Und da glaube ich, dass das auch dazu gehört, dass das, die möchte ich vielleicht jetzt nicht Ewigkeiten immer die gleichen spielen, so wie bei einem Ringkrieg, aber auf jeden Fall nach der ersten Partie nochmal die gleichen. Weil man die dann besser verstanden hat, wie man sie wahrscheinlich spielen möchte.
Ja, was ich aber auch meinte, ist so, also es ist so Fantasy Flight Games in its prime, so, ne, also 2015, ja, als es rausgekommen ist. Und also nicht, dass man dem das Alter anmerkt, man kann das ohne weiteres spielen, es ist weiterhin ein gutes Spiel, ne, aber die ganze Art und Weise, daran zu gehen, dieser Überfluss an Thematik, an Miniaturen, an Decks und sowas und an Mechaniken, das war damals so, das würde heute wahrscheinlich anders designt werden, beziehungsweise ist in dem Bereich. Ja, also es wird viel angeboten, aber das ist ja nicht ohne Grund so begehrt da, ne? Also da gibt es noch nichts dran.
Ja. Ne? Man muss auch, glaube ich, wirklich ein bisschen schauen, bis man da einen einigermaßen guten Preis kriegt. Ne? Also zwischendurch taucht das auch nochmal für zu viel Geld auf. Und du hast schon recht, ne? Das ist schon ein Spiel, wo man merkt, das ist jetzt kein aktuelles, aber damals für seine Zeit und auch heute noch, ne? Also kann man, möchte man immer wieder spielen.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Thomas, hast du noch eins?
Ja, ich hab sogar noch zwei. Ich wähle oh Gott, einfach das.
Zwei Stichspiele.
Ja, nein, genau. Jetzt kommt's raus. Nee, ich habe ein Spiel, in dem es um frühe Flugversuche geht. First in Flight, ein Push Your Luck Deck Building, Engine Building Spiel. Indem es um die ersten Flieger, die ersten Fluggeräte und die ersten Flugpioniere am Anfang des 20. Jahrhunderts geht. Das heißt, die Gebrüder Wright und wie sie alle hießen, jetzt fallen mir die anderen nicht ein, die versuchen eben, ja, im Laufe des Spiels über 4 Jahre hinweg, 4 Runden, 40 Meter weit zu fliegen. Erstmal. Und das macht man durch so ein Deck, in dem ganz viele 1-Meter-Karten sind. Ne? Wenn man losfliegt, dann fliegt man und deckt die Meter auf. 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter. Man hat aber Konstruktionsfehler in seinem Deck drin. Und das ist so mein genialer Moment in dem Spiel, finde ich. Du weißt am Anfang nicht, was du für Konstruktionsfehler in deinem Deck drin hast. Das sind alles so Sachen wie instabile Flügel. Ne? Und wenn du eine bestimmte Anzahl von Fehlersymbolen hast, dann stürzt du ab. Was in dem Spiel nicht so schlimm ist, aber du hast dadurch einen zeitlichen Nachteil praktisch. Und ja, du kannst nach dem Flug praktisch die Möglichkeit, wenn sich dein Fehler offenbart hat, erst als du in der Luft damit bist und sagst, ah klar, die Flügel, scheiß Konstruktion, hast du danach die Möglichkeit, das zu reparieren. Weil du hast es ja gesehen. Na, aber wenn du es nicht reparierst, musst du den Fehler nachher wieder ins Deck reinmischen und hast beim nächsten Flug eventuell die gleichen Probleme. Na, man kann sein Deck upgraden, es ist aber kein Deckbuilding-Spiel, wo jetzt der Fokus komplett auf dem Deckbuilding ist. Dafür sind zu viele andere Sachen drin. Na, man kann Zusatzskills kaufen und so weiter. Und das Deckbuilding beschränkt sich eigentlich auf diese Fehler, Karten, Konstruktionsfehlerkarten und Upgrade-Karten. Das heißt, es gibt Karten, wo mehr Meterzahlen drauf sind und dann noch so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Aber es sind jetzt nicht, dass man am Ende 30 verschiedene Flugkarten hat und sein Deck da total personalisiert. Ne? Und abgesehen vom Flugdeck bewegt sich das Spiel auf so einem Rondellboard praktisch. Also man läuft praktisch mit seiner Fliegerfigur im Kreis und hat solche Felder wie Upgrade-Karte kaufen, Reparatur durchführen, fliegen. Und wenn andere Spieler draufstehen, dann sind die Felder besetzt und rondelltypisch, wenn man an einem Feld vorbeigelaufen ist, man kann so weit laufen, wie man möchte, dann kommt man aber nicht mehr dazu, das Feld, an dem man vorbeigezogen ist, zu verwenden und lässt unter anderem die anderen Spieler oder lässt ihnen die Möglichkeit, diese Felder zu verwenden. Ich habe das mit dem Simon gespielt, der war so ein bisschen glücklos beim Fliegen. Ne, deshalb, das hat mich auch so ein bisschen daran zweifeln lassen, ob das ganz austariert ist, dass das Spiel, weil es wirklich so unglücklich für dich lief in dem Moment. Mhm. Und mir hat es aber ganz gut gefallen, aber ich war auch am Gewinn dabei, ne? Also ich finde, dieses
Mal. Du hast ja auch Solo gespielt, ne?
Genau, ich hab's auch Solo gespielt, ne? Also meine 0,1% Solo von letzter Woche kann ich schon nicht mehr halten. Da müsste ich dieses Jahr schon.
Bist du jetzt schon bei 1000% mehr als ich wahrscheinlich. Nee, unendlich. Ich glaube, ich habe noch kein Solo-Spiel gespielt dieses Jahr.
Ja, um das wahrzuhalten, wir müssen mal ausrechnen. Also ich habe 0,1% gesagt. Das heißt, ich muss noch 99,9% Spiele spielen.
Das wird schwierig. Ich habe
diese Woche 4 oder 5 Solo-Partien gehabt. Scheiße.
Oh.
Ja, wird schwierig. Aber Simon, ja, sag mal, also wie war es für dich?
Also erstmal war ich tatsächlich sogar enttäuscht, weil ich mir viel von dem Spiel versprochen hatte, weil ich finde das Thema, ne, auch wenn ich Flugangst habe, finde ich das Thema erstmal cool, historisches Setting so ein bisschen. Ich finde es auch gar nicht so unthematisch, dadurch, dass man diese Fehler hat, wo man gar nicht weiß, was es ist. Was mich dann aber enttäuscht hat, ist tatsächlich fast so ein bisschen alles andere. Also ich finde es cool, dass das ein Wettrennmechanismus hat und man nicht eine feste Anzahl an Runden gespielt hat. Aber mir hat das Board mit diesem Rondellmechanismus nicht gefallen, weil ich das Gefühl hatte, es ist nicht ganz fair. Das lag daran, dass der Startspieler quasi, ja, ich würde sagen, mehr Auswahl hatte. Klar, ich hätte auch weiter vorgehen können, um dann die Aktion zu triggern, aber dann hätte ich dem Thomas wiederum andere Aktionen einfach gegönnt, ohne davon selbst was zu haben. Und so hat sich das für mich nie ganz fair angefühlt. Ob es dann vielleicht auch trotzdem fair war, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Es war auf jeden Fall so ein Beigeschmack, wo ich dachte, irgendwie das Board hat mir nicht so ganz gefallen, auch weil viele Aktionen auch gar nicht so sinnvoll sind. Und man eigentlich die ganze Zeit fliegen will und einen neuen Rekord aufstellen will. Und das Ganze drumherum irgendwie das Spiel für mich eher so ein bisschen verzögert hat, anstatt dass man dieses Board irgendwie weggenommen hätte und man gesagt hätte, so jeder sucht sich jetzt eine Bonuskarte von dem aus und oder macht dies und das. Irgendwie war das für mich ein bisschen aufgebläht. Und der Hauptaspekt, weswegen es mir tatsächlich nicht gefallen hat, war das Deckbuilding, weil es war für mich kein richtiges Deckbuilding. Ich habe die ganze Zeit irgendwie das Gefühl gehabt, dass es so ein bisschen auch, also man hätte es auch als Backbuilding machen können, wäre kein Problem gewesen, einfach Chips aus dem Beutel zu ziehen, weil die einzigen Karten, die Effekte beinhalten, sind die negativen Karten. Und das fand ich irgendwie komisch, weil ich sag mal so, es fühlt sich nicht gut an, wenn du dir coole Karten kaufst, aber die einzigen Karten, wo Text drauf ist, ist irgendwie eine negative. Das war irgendwie... Es hat sich für mich nicht so ganz befriedigend angefühlt. Ich fand das sehr cool, dass man quasi seinen Flug improven konnte, dass man quasi upgraden konnte, die Sachen, die im letzten Flug schiefgelaufen sind, dass man quasi die schlechten Karten abschwächen kann. Ich fand trotzdem unbefriedigend, dass sie immer noch drin geblieben sind, aber ja. Aber ich fand wirklich schade, dass man quasi nur Zahlen auf den Karten hatte. Und das war das Deckbuilding, dass man quasi einfach nur Zahlen zieht. Und das war mir persönlich zu wenig. Also gerade wenn ich es mit der Konkurrenz vergleiche, und die hast du ja, meine ich, nicht gespielt, Thomas, ne, mit Living Forest. Also damit würde ich es am ehesten vergleichen. Ah. Auch da hast du ein Deck an Karten und deckst so viel auf, bis du meinst, dass es vielleicht an der Zeit ist, aufzuhören. Und davon ist es meiner Meinung nach auch stark inspiriert. Nur ist Living Forest, auch wenn ich es immer noch nicht herausragend oder gut, so wirklich gut finde, ist Living Forest da definitiv das bessere Spiel. Und wenn ich generell so etwas in der Art haben möchte, dann bin ich dann tatsächlich eher bei Quacksalber. Weil auch da entscheide ich, wann höre ich auf, aber jede Zutat hat seine eigene Fähigkeit. Und das fehlt mir hier komplett. Also nur weil du da eine 3 da stehen hast, fühlt sich's nicht unbedingt so an, als würdest du jetzt einen coolen Zug machen, sondern du hast einfach nur eine 3 gezogen. Und das war für mich persönlich, da war das Glück war mir dann sogar relativ egal, aber ich fand's tatsächlich dahingehend so ein bisschen belanglos. Und dieses aufgeblähte Drumherum, da konnte ich da nicht so ganz, auch den Preis auch nicht ganz nachvollziehen, weil ich finde, dass da ziemlich wenig Spiel drin gesteckt hat. Ich fand's eher dann auf einem Familienniveau tatsächlich.
Ja, ich weiß halt nicht, ob in dem Drumherum noch Strategie steckt. Ne? Also, was mir aufgefallen ist, ist, dass du gar nicht unbedingt öfter als einmal im Jahr fliegen musst. Ne? Wenn du einen guten Flug hast, dann kannst du dich auf dem ausruhen, so, ne? Und dann kannst du auch ums halbe Brett rumlaufen auf das Flugfeld. Ne? Mutig, wenn du sagst, ich vertraue meinem Deck da so. Und der Text auf den guten Karten kommt ja über die Upgrade-Karten rein, ne? Und über die Skill-Karten.
Aber
da muss ich auch noch austarieren, ob
genau,
da noch
über die was Skill-Karten, drinsteckt. Ne? So, die hast du aber nicht in deinem Deck drin.
So, ja,
das
ja,
ist
genau,
eher Tableau-Building. Ja, und das ist zwar cool, dass du Tableau-Building hast, aber wenn du fliegst, dann deckst du nur Zahlen auf.
Ja.
So. Und das, nee, also das ist mir dann 2024 tatsächlich auch zu wenig für ein Deckbuilding-Spiel.
Ja, ja, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob es ein Deckbuilding-Spiel sein möchte. Ne? Also es ist auf jeden Fall eins mit Deckbuilding-Elementen dadurch. Ne? Also ich würde es als Push-Your-Luck-Spiel aussehen und auch Devil Vibe in der Sammlung hängt wirklich davon ab, ob ich noch erkennen kann, ob du praktisch, na, ich muss das noch mit anderen Leuten spielen, ne, ob da Strategie drinsteckt, wie man mit dem Board interagiert oder ob das einfach random Zeitvertreib ist, um es aufzublähen. Das, ne, also ich würde ihm noch dem noch eine Chance geben dabei, aber es hat mir zu denken gegeben, ne, dass sich das so unbefriedigend angefühlt hat. Prinzipiell aber, wie gesagt, der Flugmoment, also das stört mich nicht so sehr, dass es nur Karten sind, weil ne, du hast doch immer den Thrill praktisch, ey, ich flieg grad weiter und dieses Highscore-Knacken ist halt stark, ne? Das trägt halt
tatsächlich weit. Das Problem ist, das frustriert dich dann ungemein, wenn du dann einfach die ganze Zeit deine negativen Karten ziehst. Das war auch schon bei Living Forest ein bisschen das Problem. Wenn du einfach dreimal hintereinander deine Scheißkarten ziehst, ja, das ist natürlich auch ein Glücksspiel und Push Your Luck und so, aber es kann nicht fair sein. Es geht nicht, weil wenn du Pech beim Kartenziehen hast, ist es nicht fair. So, Punkt.
Ja,
dann kannst du das Spiel auch nicht gewinnen. Aber das ist nicht das Hauptproblem bei diesem Spiel, weil das hat Living Forest beispielsweise auch.
Ja. Ja, aber ich hatte ja zum Beispiel das Upgrade, mit dem ich die ersten 3 Karten anschauen konnte und dadurch ganz oft Glück natürlich auch, ne, aber 2 schlechte Karten schon mal unten drunter gelegt hat und ganz entspannt fliegen konnte. Das war schon cool so, ne? Also, wie gesagt, also da brauche ich noch eine Partie von, ist aber auch ein Wackelkandidat dabei. Ne? Ich hätte mir auch gewünscht, dass es da tatsächlich von den Mechaniken her noch ein bisschen stabiler ist und nicht nur vom Thema.
Ich finde halt krass, wie gut es im Moment noch bewertet ist. Und wie viel man auch tatsächlich von dem Spiel so ein bisschen mitbekommt. Ich krieg's immer wieder am Rande mit. Ich bin mal gespannt, inwiefern. Ist es von Genius Games, ne? Soweit ich weiß.
Die haben ja auch. Ist es Ankama? Ankama heißen die doch, oder?
Aber Genius Games vertreibt es, meine ich.
Das kann sein.
Ja, Artana steht auf der Packung, aber du kannst es bei Genius Games bestellen. Also, und es ist tatsächlich auch von den Machern, die unter anderem auch, also der Designer hat zum Beispiel auch Search for Planet X gemacht, Search for the Species hat er gemacht, gerade hier. Also das Designer-Team kann was, ne? So ist das. Ja. Gucken wir mal. Bin mal gespannt, ob du noch irgendwas dazu.
Man muss gucken, ob man da den Spot findet. Ich weiß nicht, ob es als Familiengame taugt, ne? Oder ob es da dann doch mit den unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten tacken, also Familiengame Plus vielleicht dann ist, ne?
Das ist das Problem. Du hast dieses, also das alleinige Fliegen bestimmt. Nur du hast da drumherum unnötigen Ballast, der es dann wieder zu kompliziert macht, also das Gameplay ist so unausgewogen. Das eine ist irgendwie zu schwer und das andere zu leicht. Und das will nicht so ganz in den Einklang kommen, sodass es für eine Zielgruppe perfekt ist. Das ist so mein Eindruck.
Es klingt fast so, als wäre es ein Designfehler im Spiel, den man nach dem ersten Testspiel ausgrillen könnte. Das heißt, man könnte es toll als Retheme mit Brettspieldesign machen.
Na gut, es ist jetzt auch Ersteindruck gewesen, ne? Aber ja. Ich denke, meine Kritikpunkte sind, werden auch nach den, also zumindest der Kritikpunkt des Deckbuildings, der wird sich ja nicht plötzlich auflösen.
Ja. Ja, da bist du immer streng, das ist klar. Ja.
Ich muss auch streng sein, weil ich spiele ja auch viel. Ne?
Das stimmt.
So, aber so bin ich ja auch froh. Du zeigst mir viele schöne Sachen und manchmal bin ich auch froh, dass ich es dann nicht kaufen muss. Zumindest mein Geldbeutel ist es.
Ja. Apropos, okay. Zurückhaltung beim Spiele kaufen. Stefan? Stefan hat nur zwei Sachen, ne?
Ja, ich kann auch mehr.
Ja. Stefan, naja, ich mache
sowieso der Simon erstmal dran. Ja,
stimmt. Ja.
Entschuldige. Ich habe einen alten Schinken ausgepackt. Einen ganz alten Schinken. Und damit meine ich wirklich eins der ältesten Spiele jetzt in meiner Sammlung. Und muss ehrlich sagen, der erste Eindruck ist auf jeden Fall, es fühlt sich überhaupt nicht so alt an. So. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es geht um ein Detektivspiel, um ein Kriminalspiel. Und zwar geht es um das Spiel des Jahres 1982. Ist das richtig? Ich bin mir das gar nicht sicher. Das
kann sein, ja. Auf den alten Deutschen steht das, glaube ich, drauf, ja.
Ich habe tatsächlich auch die alte, aber wir haben uns trotzdem die neuere tatsächlich geholt. 1985 tatsächlich. Und zwar Sherlock Holmes Consulting Detective, die Themse, Mordfälle und andere. Und vielleicht kurz ausgeholt. Wir haben ja eine kleine Liebe auch für so Kriminalspiele entwickelt in den letzten Jahren. Angefangen hat es mit Detective, was ich ein absolut fantastisches Spiel finde. Also wir haben das an zwei Tagen in einem Urlaub durchgespielt, zu zweit. Es war, muss ich sagen, mit Abstand eine der besten Spielerfahrungen, die ich je hatte.
Ja, fand ich auch gut.
Auch frustrierend ohne Ende. Also wir haben den zweiten Fall damals nicht gelöst, aufgrund von falschen Prioritäten. Aber wir haben dann trotzdem gesagt, lassen wir es jetzt weg. Nein, wir ziehen es jetzt durch und es war sehr, sehr cool. Also ich habe auch, also das ist ein Brettspiel, das so gut umsetzen kann und man wirklich hinten raus eine quasi theoretisch eine ganze Karte erstellen könnte, eine ganze Pinnwand erstellen könnte, war alle Fälle miteinander zusammenhängen, war fantastisch. Ne? Und da wird auch wirklich schnell was drankommen können. Wir haben dann noch ein paar Hidden Games gespielt und auch jetzt von anderen Firmen ein paar von diesen Dingern, wo man einfach so ein paar Materialien hat, die man zusammentut. Aber wir kamen jetzt an diesem Elefanten im Raum auch nicht mehr länger vorbei. Sherlock Holmes ist, glaube ich, so das erste seiner Art gewesen. Und wir haben uns da heute rangetraut und ich dachte, ich berichte einfach mal direkt davon. Und zwar haben wir den ersten Mordfall gespielt. Das Coole ist, wir haben wirklich eine Schachtel, wo alles drin ist. Das heißt, wir brauchen im Moment kein Internet. Das kann natürlich Nachteil sein. Ich finde das bei vielen anderen Fällen halt cool, dass du auch im Internet recherchieren kannst und Instagram-Account abchecken kannst oder was auch immer. Aber hier hast du definitiv den Vorteil, du nimmst das Spiel mit und du brauchst nichts anderes. So, du hast eine riesige Karte von London, du hast eine Fallakte, du kannst Orte bereisen, du kannst Leute befragen, du kannst deinen Informanten befragen und du musst nachher den Fall rekonstruieren. Und was man dazu sagen muss, es ist sehr, sehr viel Lesarbeit. Also wenn man sagt, Detective war einem schon zu viel, dann definitiv nicht Sherlock Holmes, weil ich sag mal so, wir haben jetzt, glaube ich, 2 Stunden gespielt ungefähr und wir haben fast nur gelesen. Ne? Man muss sich Notizen machen, man kriegt Informationen, man geht aber auch Fährten nach. Es ist sehr gut geschrieben, ne? Also wirklich wie so ein Buch, kann man schon fast sagen. Der Fall war sehr spannend, also auch da waren quasi tote Enden hinterlegt oder ich sag mal, es gab verschiedene Fährten. Zuerst sind wir der falschen Fährte nachgegangen und haben gedacht, nee, safe ist das die Lösung nachher bestimmt. Und dann haben wir doch gesagt, ah komm, wir sind uns noch nicht ganz sicher, gehen wir der anderen Spur zumindest so ein bisschen nach und plötzlich wurden wir da reingezogen und haben nachher den Fall tatsächlich souverän gelöst. Was ein bisschen frustrierend ist, dass nachher in der Lösung steht, in wie vielen Schritten Sherlock Holmes den Fall gelöst hätte. Und das waren 4. Und wir hatten, glaube ich, 19 oder so. 19, Besuche an Orten und Befragungen und Sonstiges. Aber da habe ich auch nicht den Anspruch dran, dass ich die höchste Punktzahl da hätte oder sonst irgendwas, sondern ich möchte den Fall erleben und ich möchte diesen Spuren nachgehen. Und das Coole ist, du hast auch so einen riesen du hast erstmal noch eine aktuelle Tageszeitung. In den kommenden Fällen kannst du die sogar noch mal zu Rate ziehen, die älteren Tageszeitungen. Und du hast so einen riesen Buch, wo auch so ein, wie so ein Telefonbuch, wo du nachschauen kannst, wo was ist. Das heißt, du kannst schauen, wo ist denn eigentlich diese, ich will jetzt nicht spoilern, ich nehme mal irgendeinen Hinweis, den wir nicht nachgegangen sind. Wo ist denn eigentlich diese Papierfabrik? So, dann kannst du tatsächlich hinten nachschauen und du hast so ein riesen Verzeichnis und siehst dann, okay, Papierfabrik ist da und dann könntest du theoretisch da einfach hingehen, virtuell, und könntest sagen, okay, ich möchte da Nachforschungen anstellen. Und das ist wirklich sehr cool. Das ist wirklich sehr open-worldig. Und zwar open-worldiger wirklich als jetzt auch andere seiner Art. Ne? Du hast wirklich alle Möglichkeiten, diesen Fall anzugehen. Du kannst sagen, ich gehe zuerst zum Tatort. Okay, dann lasse ich das weg. Ich gehe zuerst dahin. Und diese Freiheit kommt so ein bisschen, da habe ich noch ein bisschen Respekt vor, dass es vielleicht so ist, dass manchmal Informationen so ein bisschen vorgegriffen werden. Ne? Dass man vielleicht Informationen, die man eigentlich durch einen anderen Tatort bekommen hätte oder die man später durch einen Tatort bekommt, schon vorgeshadowed werden. Das muss aber auch so sein, wenn du halt einen Fall schneller lösen musst als nötig. Ne? Also, dass du quasi die kürzeste Zeit ist dein Ziel. Ich fand es trotzdem sehr cool. Ich fand den Fall sehr cool und ich möchte die Fälle definitiv weiterspielen. Das ist aber kein Feierabendspiel. Und ich fand es auch deutlich anspruchsvoller als jetzt ein Hidden Games-Fall. So von der vom Konzentrationslevel her. Du hast halt als Informationen hauptsächlich nur eben die Befragungen, die Orte, zu denen du hinfährst und wo du dann eben einen Textabschnitt liest und ja, so ein bisschen Tageszeitung. Aber auch dort ist natürlich viel Lesen dabei. Aber was da an verschiedenen Stellen so versteckt ist und ich sag mal, wo du denkst, ah, dieser Fährte könnte mal nachgehen und dann ist es doch nichts. Oder du denkst, ah, ist die Information jetzt überhaupt wichtig oder nicht? Ich finde, das macht nachher auch so einen gut geschriebenen Fall aus. Du hast so eine Fülle an Informationen und weißt gar nicht, welche sind denn jetzt überhaupt relevant und welche nicht. Und das war heute wieder so ein Fall, wo wir am Ende wirklich so einen Abklatschmoment hatten, wo wir dachten, ah, toll, dass wir das jetzt gelöst haben und diesen Aha-Moment irgendwann hatten. Und genau das habe ich mir von dem Spiel erhofft und bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Das ist ein Spiel, wo du die Zeit für nehmen musst, dass du auch am besten nicht zu so vielen Leuten spielst. Wobei dadurch, dass immer einer vorliest, vielleicht funktioniert es dann auch eigentlich ganz gut. Aber ich fand's toll. Man muss sich die Zeit für nehmen. Man braucht wirklich einen frischen Kopf. Aber von mir auf jeden Fall Empfehlung. Ich kann mir absolut vorstellen, dass das damals game-changing war. Ne? Bedenkt man die Zeit zurück, so die 80er Jahre, gab es jetzt nicht so viel Auswahl in den Brettspielen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich heute da schon so viel Spaß noch mit haben kann, dann muss das ja früher auch immens gewesen sein, auch so an innovativen Ideen. Von mir absolute Empfehlung, finde ich sehr cool. Wer so Kriminalspiele mag, muss das auch irgendwie sich mal angeschaut haben zumindest. Und kriegt man wirklich auch für einen schmalen Taler, ich habe es für 25 Euro jetzt gebraucht bekommen für 10 Fälle. Die letzte englische? Oder? Nee, deutsche Version tatsächlich.
Aber die letzte ist auf Deutsch, oder?
Was heißt die letzte, ne? Die Themse-Morde, ne?
Ja, okay.
Die mit einem sehr, sehr schönen Cover, muss man auch dazu sagen. Eine der schönsten Brettspielcover finde ich mit diesem pergamentartigen Look, so ein bisschen. So von den Farben her. Ja, aber wie gesagt, also 10 Fälle, ich sag mal, da zahlt man bei Hidden Games dann auch jedes Mal für einen Fall. Ich sag mal, den Betrag von, weiß ich nicht, 15 Euro bis 20 Euro. Das ist ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wenn die anderen Fälle nur annähernd so gut geschrieben sind wie der hier, habe ich richtig Bock. Und ich habe jetzt auch Bock, die BBC-Serie tatsächlich nochmal zu schauen, weil das sind tatsächlich auch viele Anspielungen natürlich auf die, auf Sherlock Holmes und seine Gefährten, irgendwie seine Gegenspieler, aber da reicht, glaube ich, auch das Hintergrundwissen, dass man so Basic hat, aus, um daran Spaß zu haben. Weil es geht erstmal um den Kriminalfall. Und sehr coole Sache. Bin sehr gespannt, was noch mit sich bringt.
Cool.
Ja.
Gut. Dann haben wir für heute alles erledigt, alles abgespielt. Ja. Und dann bleibt natürlich am Ende nur noch die Nudel des Tages. Stefan.
Habe ich vergessen.
Schade. Hast du gegessen, hast du gesagt?
Die habe ich
du
gegessen.
Du wolltest auch so gerne. Simon, möchtest du?
Mir fällt tatsächlich gerade keine ein. Ich überlege noch
eine Issue rein. Dann lass mich. Ich möchte nämlich, die Pasta-Welt endet natürlich nicht in Italien. Und
jetzt möchte ich natürlich. Kannst du noch eine Intro machen zur Nudel?
Ja, natürlich, ja. Die Pasta-Welt endet nicht in Italien. Die restliche mediterrane Küche hat auch ihre eigenen Nudelgerichte. Ich würde deshalb heute die Fusi aus Kroatien, aus Istrien ins Rennen bringen. Und damit ist die Fusi die Nudel des Tages und der Woche.
9 von 10.
Das ist doch mein Wort. Mit den Worten entlassen wir euch. Wir hören uns nächste Woche. Ja.